Gemeinde liest Bibel ist ein Programm, auf das ich mich jedes Jahr neu freue. Machen wir ja immer am Anfang des Jahres. Und wir sind jetzt bei den kleinen Propheten angelangt und schließen dieses Jahr das Alte Testament ab. Ab nächsten Jahr geht's mit Matthäus weiter. Das Schöne als Prediger ist, dass sich viele mit den Texten schon vorbereitet haben. Das ist sonst ja meistens nicht der Fall. Ja, manchmal stehen die Texte ja nicht mal in den Church Tools drin oder wo ähnlich. Und hier weiß ich, ein großer Prozentsatz, nicht alle wahrscheinlich, ja, sind wir realistisch, aber ein großer Prozentsatz hat Joel und Amos schon durchgelesen und bringt seine Fragen mit. Das ist dankbar. Jetzt habe ich im Vorfeld mal rumgefragt, was interessiert euch denn am Buch Joel? Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe es gemacht, bevor gelesen wurde. Das heißt, keiner wusste richtig, was drinsteht. Aber ich habe ein paar allgemeine Antworten bekommen, die auch so waren, wie ich es mir vorgestellt habe. Nämlich, naja, Prophetie, Altes Testament, schwer zu verstehen. Wann ist was auch zum Beispiel, wenn man eine Sache rausgreift, in die Zeit gesprochen? Wann ist es in der Zukunft? Wie unterscheidet man das? Andere Stimmen waren, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ja, entweder ist es schon 2000 Jahre her oder es kommt in der Zukunft. Ja, und in Israel und ich lebe nun mal jetzt gerade hier 2024 in Stuttgart. Was hat das mit mir zu tun? Und manchmal auch ist bei manchen Texten, und ich nehme heute Joel raus, Amos behandle ich nicht, ja, Joel, der Tag des Herrn ist ja jetzt nicht das einfachste Thema und jetzt nicht gerade so ein Wohlfühlthema, sondern mehr eins, wo auch ein bisschen schwierig ist. Und da haben manche auch so ab und zu Berührungsängste. Da das die erste Predigt in der Serie ist und Prophetie, das gebe ich zu, manchmal wirklich schwer zu verstehen ist, möchte ich einen Großteil der Predigt dazu benutzen, einfach eine Einführung in die Prophetie zu geben, die ich für mich als sehr hilfreich empfunden habe. Wenn ihr da näher interessiert seid später, TFM Bibelkunde, kommt es auch immer jedes März im Jahr. Da wird ja auch 10 Monate die Bibel gelesen, die ganze Bibel durch, mit Mentoren, wo man reden kann, kann da seine Fragen anbringen, lernt einiges und hat man ab und zu Präsenzseminare. Und ich mache da auch die Einführung in die Prophetie und bringe euch da von der ersten Stunde so 10 Minuten. Ja, Prophetie. Amos habe ich schon im Gebet erwähnt. Gott sagt alles vorher, was er tun wird. Und das ist schon enorm. Es gibt keine einzige Religion der Welt, weder im Koran, noch in den Veden, noch in anderen Schriften, wo es erfüllte Prophezeiungen gibt. Gibt es sonst nirgends. Lest die Schriften mal durch. Und Gott hat jetzt zum Beispiel schon 300 Prophezeiungen erfüllt in Jesus Christus bei seinem ersten Kommen. 300, es sind nicht immer 300 Ereignisse, es sind etwas über 100 Ereignisse, aber 300 Stellen, wo über etwas mehr als 100 Ereignisse gesprochen wird. Und die kann man alle nachlesen, hat sich das so erfüllt oder nicht. Gibt es in keiner anderen Religion. Und für sein zweites Kommen nebenbei, wollt ihr mal schätzen, wie viele Prophezeiungen es über das zweite Kommen gibt? 300 über das erste, zweite? 400? Ja. 200? Ja, 600 etwa, das Doppelte. Ja? Da kommt nämlich das Neue Testament noch dazu. Ja? Das habe ich euch natürlich vorher nicht gesagt. Also 2 Drittel im Alten Testament, 1 Drittel über sein zweites Kommen im Neuen Testament. Wir haben also wirklich ein prophetisches Wort, wo Gott die Sachen reinschreibt. Und wir können das nachprüfen mit dem, was schon passiert ist. Ja, wird denn das, was jetzt für die Zukunft noch vorhergesagt ist, ist das wahrscheinlich? Ist das möglich, dass Gott das macht? Gibt uns Gott die Gelegenheit, das einfach im Alten Testament nachzuprüfen. Zweiter kleiner Fakt vorab, 31% der Prophetie, manche sagen 27, ja, je nachdem, wie man Stellen manchmal wertet, sind Prophetie, also eine ganze Menge in der Bibel. Schauen wir uns, wann kamen denn Propheten und warum kommen sie? Was ist der Sinn der Prophetie? Was bringt mir das für mein Leben? Warum hat Gott Propheten eingesetzt? Also zuerst kamen mal die Priester. Ja, gut, auch Abraham war schon Prophet, aber die Priester sind Menschen, die das Volk zu Gott bringen und die Bibel lehren. Und dann hat Gott schon früh Propheten geschenkt, aber die meisten Propheten, die Schriftpropheten, die wir haben, es gab ja auch mündliche Propheten, die kommen so ab dem 10. Jahrhundert mit dem Königtum. Die ersten zwei sind Obadja und Joel. Also Joel ist hier mit der Erste, ist der Zweite. Manche legen ihn ein bisschen später, weil interessanterweise im Buch steht nicht drin, unter welchem König er prophezeit hat. Das steht in den meisten anderen Propheten drin, hier nicht. Deswegen ist nicht jeder ganz sicher, wann es kommt. Ich denke, dass er so 830 vor Christus gesprochen hat. Und warum hat Gott diese Propheten geschickt? Er hat sie geschickt, weil sie einfach das Volk immer mehr von Gott weggegangen ist. Am Anfang hat das Volk sich noch gehalten an die Gebote Gottes, aber es kam immer mehr von dem Volk weg. Und vor der assyrischen Gefangenschaft, wo das Nordreich weggeführt wurde, und vor der babylonischen Gefangenschaft, wo das Südreich weggeführt wurde als Gericht, da hat Gott massiv Propheten geschickt. Also die ballen sich, wenn man das mal so guckt, als Warnung. Gott lässt niemanden ungewarnt in sein Unglück gehen. Gott will die Menschen zu sich ziehen. Und die Propheten, das sind sowas wie Reformatoren, das sind Leute, die ins Leben reinsprechen, die aufrütteln. Das sind keine typischen Lehrer, wie es vielleicht ein Priester ist, sondern das sind Leute, die gehen ins Leben rein. So ein paar Themen zum Beispiel, wenn es um die Zeit geht, wo sie selber lebten, ethische Themen, die Verurteilung von Götzendienst, von dem Sittenverfall, der Ungerechtigkeit. Sie haben zu Buße aufgerufen, zu Gerechtigkeit aufgerufen. Sie haben gezeigt, dass Gottes Wesen Gnade bringt und Recht, aber für die Unbußfertigen auch Gericht. Und vor allem haben sie gesagt, Gottesfurcht ist nicht etwas Äußeres, sondern etwas Inneres, was im Herzen ist. Und Gott hat die dazu geschickt, eben um Menschen aufzurütteln aus ihrem normalen Trott, wo sie halt immer jeden Sabbat für Sabbat in die Synagoge gingen. Ja, kleiner Schnitzer natürlich, ja, weil die kam erst nach dem Exil. Nein, also wo sie halt immer zu den Opfern gingen, ja, oder sich zusammen als Familie versammelten. Das waren so die Themen zu der Zeit. Und dann gab es auch endlichzeitliche Themen, das Tag des Herrn, wie der Messias kommt, um sein Königreich aufzurichten, die Trübsalzeit, was dasselbe ist wie der Tag des Herrn, werden wir nachher noch sehen. Ja. Jetzt, warum ist es manchmal so schwer, wenn man zum Beispiel Joel liest? Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen in der Jüdischen Allgemeinen und war da recht überrascht. Das war einfach über die Lage in Nahost gerade. Und dann stand mitten in dem Artikel ein Bibelvers aus Amos 3, der da eben gepasst hat. Ohne Kommentar. Einfach nur, ja, wenn zwei Leute zusammen sind, dann haben sie dieselbe Meinung. So. Und da habe ich gedacht, ja, die kennen das Alte Testament einfach besser. Und ich glaube, wir haben manchmal Probleme mit dem Alten Testament oder mit Propheten, weil wir da einfach nicht so drin lesen. Also meistens liest man ja im Neuen Testament, meistens wird auch aus dem Neuen Testament gepredigt. Und auch das Neue Testament ist nicht ganz bloß so einfach, bloß merken wir das gar nicht mehr, weil wir die ganzen Bezüge im Kopf haben. Wenn wir in den Briefen lesen, dann wissen wir eben, was in den Evangelien schon geschehen ist. Und dann haben wir schon Geschichten in der Kinderstunde gehört oder woanders. Im Alten Testament ist das oft nicht der Fall. Und dann ist das so im luftleeren Raum und da fragt man sich, welche Zeit ist da jetzt gemeint und was kommt da vorher, was kommt da nachher, ist es jetzt bildlich oder nicht, weil man so ein bisschen den Unterbau hat, der fehlt. Und den möchte ich mit euch ein bisschen erarbeiten jetzt. Schlagen wir auf, 1. Mose, wir werden uns jetzt ein paar Stellen in 1. und 5. Mose anschauen, 1. Mose 12. Weil die Propheten haben nicht einfach im luftleeren Raum prophezeit, sondern die hatten auch eine Basis. Und ich hoffe am Ende jetzt dieser Einführung, dass bei euch so ein Aha-Effekt geht, wenn wir den Joel lesen und sagen, ach, das habe ich doch alles im Mose schon gehört eben. Ja? Wenn nicht, dann gut, dann geht er nahe auf mich zu und gibt mir Verbesserungsvorschläge, wie man das besser macht. 1. Mose 12, Abraham wird berufen. Gott hat es ja erst mit der ganzen Menschheit probiert und das ist dann gescheitert in der Sintflut. Und jetzt nimmt er sich eine Person raus, macht aus denen ein Volk und geht mit denen weiter durch die Weltgeschichte. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Volk, Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Vers 7, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen, also deinem Nachkommen, dem Volk, das entstehen soll, will ich dieses Land geben. Und Abraham baute dem Herrn, dem erschienen war, einen Altar. Gott hat Abraham drei Dinge versprochen. Ich gebe dir ein Land. Du wirst ein großes Volk. Und dann gibt es ein persönliches, das lasse ich jetzt mal weg, ja, für die Heilsgeschichte, nicht ganz, für uns jetzt nicht so relevant. Und du sollst ein Segen sein, und zwar für alle Geschlechter der Erde. Da sind auch wir Heiden, also wir Deutschen, schon mit eingeschlossen. Schon damals, ganz am Anfang. Land, Volk, Segen. Das ist ein sogenannter Bund, das sehen wir in 1. Mose 17. Da gibt es jetzt noch viele Verse dazwischen. Gehen wir in die Verse 7 bis 8. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen, also dem Volk, das er ja versprochen hat, nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund. Dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben. Also das, was er am Anfang versprochen hat, du bekommst dein Land, du wirst ein großes Volk, du wirst zum Segen sein, vertieft er jetzt mit zwei Sachen. Der Segen ist jetzt gerade da nicht dabei, der kommt etwas weiter unten. Und sagt dazu noch, das ist ein Bund und der wird ewig sein und nebenbei ohne Bedingungen. Ein ewiger Bund, der immer gelten wird. Israel wird im Land leben, wird ein großes Volk sein und wird gesegnet werden. Das ist mal so die Grundlage. Jetzt kommt euch natürlich sofort ins Gedächtnis, ja, wieso Israel ist, da hat doch 2000 Jahre nicht im Land gelebt. Das sehen wir in 5. Mose, gehen wir mal da rein. Das ist jetzt so die Verheißung, die Basis für alles bildet. Ob sie aber im Land leben, hatte sehr wohl was mit dem Gehorsam vorbei, auch wenn es ein ewiger Bund ist. Und das ist jetzt natürlich schwer zu verstehen, das versuchen wir jetzt mal aufzulösen. Wie kann es sein, dass er etwas ewig verspricht, aber dann trotzdem nach ihrem Gehorsam handelt? Wie bringen wir das zusammen? 5. Mose 4, Abvers 23. So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, nicht vergesst, den er mit euch gemacht hat, und euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr, dein Gott, dir verboten hat, Götzendienst. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Wenn du nun Kinder und Kinderkinder zeugst und ihr euch in dem Land eingelebt habt und verderblich handelt und euch ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt und das tut, was böse ist in den Augen des Herrn, eures Gottes, dass ihr ihn erzürnt, so rufe ich heute, Mose ist das, Himmel und Erde zu Zeugen gegen euch an, dass ihr gewiss bald ausgerottet werden sollt aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet nicht lange darin wohnen, sondern gewiss daraus vertilgt werden. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen und es wird eine geringe Zahl von euch übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr hinwegtreiben wird. Dort werdet ihr den Göttern dienen, die das Werk von Menschenhänden sind, Holz und Stein, die weder sehen, noch hören, noch essen, noch riechen. Wie passt das zusammen? Erst verspricht er ihnen das Land, sagt, ihr werdet ein großes Volk, ihr werdet gesegnet werden. Jetzt heißt es, wenn ihr euch nicht ordentlich benehmt, werdet ihr vertilgt werden, werdet ihr aus dem Land rauskommen und ich werde euch in alle Länder zerstreuen. Ist ja passiert, also ist zweifellos passiert. Wie kommt das zusammen? Lesen wir noch zwei Verse weiter. Sie sind also jetzt zerstreut worden. Warum? Aufgrund ihres Götzendienstes, weil sie Gott nicht gehorsam waren. Wenn du aber von dort in der Zerstreuung dem Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Wenn du in der Drangsal bist und dich alle diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinen Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Jetzt kommt schon eher mal ein Bild zusammen. Also, das eine ist, was ihnen versprochen wird, nämlich das Land zum Beispiel. Das andere ist, ob sie es wirklich besitzen zu einer bestimmten Zeit. Eigentum und Besitz, wie es ein Hausbesitzer ist, was anderes. Ja? Ich kann ein Haus besitzen, aber es lebt jemand anders drin. Und da, hier ist es genauso. Sie haben dieses Land zum Besitz, aber wenn Sie sich schlecht verhalten, wird Gott Sie aus dem Land herausbringen. Habe ich rechtlich was Falsches gesagt? Oh ja, also kein rechtlicher Rat war das, ja? Gut, ein Jurist hat gerade energisch mit dem Kopf geschüttelt über meine Aussage über Eigentum. Ja? Da habe ich wohl im Jura in meinem Studium nicht ganz aufgepasst, war aber bei mir auch nur ein Nebenfach. Gut, hier ist es auf jeden Fall so, theologisch die Aussage kann ich nun sicher machen. Ja? Sie haben diesen Bund und den wird er nicht vergessen. Es kann sein, dass Israel eine Zeit lang beiseite gesetzt wird, aber er wird sie wieder zurückholen. Hier steht nur im Wenn, im Fall, aber später sehen wir, das wird auch so sein. Und hier ist das erste Mal im Vers 30 der Fall, dass der Begriff Drangsal, Trübsal oder Angst ist. Das ist die sogenannte Trübsalszeit, die in Zukunft kommen wird. Das ist die erste Erwähnung, die überhaupt irgendwo ist in der Bibel. Und diese Trübsalszeit spielt eine große Rolle. Das ist nämlich, ich greife schon mal vor, der sogenannte Tag des Herrn. Das sind einfach verschiedene Ausdrücke für dasselbe. Ja. Der Tag des Herrn soll heißen, der Herr erscheint einmal und praktisch in einem Tag wird die Welt geändert, auch wenn davor eine längere Phase ist, nämlich 7 Jahre, wo der Begriff dann auf diese Zeit ausgedehnt ist. Aber das Entscheidende bei diesem Begriff ist der Gedanke, er kommt und in einem Tag wird er seine Herrschaft aufrichten und das Böse der Welt wird weggetan werden und es wird ein gerechtes Friedensreich erstellt werden. Der Begriff Trübsal beleuchtet genau dieselbe Zeitperiode, geht aber mehr auf das Leid und die Angst der Menschen ein, wo da passieren wird. Dann gibt es noch Begriff Tag des Zorns, weil der Herr zornig ist über die Menschheit wie bei der Sintflut. Bei Daniel, der ist etwas technischer, der sagt, das ist die 70. Jahrwoche für Israel. Alles dasselbe, alles dasselbe. Und diese Begriffe, das erste Mal kommen sie hier vor und interessanterweise kommt gleich die Gnade als erstes. Also es geht nicht in erster Linie um das Gericht, also Gott will nicht in erster Linie die Menschen richten, sondern selbst wenn er Menschen richtet, ist immer seine Barmherzigkeit auch dabei und er ruft die Leute zu sich und will, dass sie noch umkehren zu ihm. Und Israel hat hier eine enorme Hoffnung, hier steht nämlich von Anfang an, ihr werdet weggehen, ihr werdet schlimme Sachen erleben. In dem Drangsal wird es später entwickelt, wie schlimm das für Israel vor allem sein wird am Ende der Tage. Aber du wirst wieder zu Gott zurückkommen. 5. Mose 28 als letzter Text von unserer langen Einführung, bevor wir dann nur überblicksartig natürlich auf Joel gucken. Da käme man nicht ins Detail, das können wir nicht leisten von der Zeit her. 5. Mose 28, sogenannter Segen und Fluch, das ist wieder ein Extrabund und zwar erläutert der den Landbund mehr. Ja? Also wir haben 3 Verheißungen an Abraham, Land, Volk, Segen und Land wird in 5. Mose 28 erläutert, Volk mit einem König wird in 2. Samuel 7 später erläutert und der Segen wird später im neuen Bund mit Jeremia 31 näher erläutert. Wir greifen uns jetzt mal den Landbund raus. Das ist immer die Basis, ja, das Fundament und die Mauern des Hauses, sagen wir mal, bevor der Innenausbau kommt. Also, was sagt er ihnen? Er sagt ihnen hier, ich habe euch ein Land versprochen, aber ob ihr in diesem Land gut leben könnt, das hängt davon ab, ob ihr mir gehorcht. Wenn ihr gehorcht, dann habt ihr Segen und dann habt ihr Wohlstand, dann habt ihr Fruchtbarkeit bei dem Nachwuchs, dann werdet ihr vor Feinden beschützt, ihr habt eine hohe Stellung unter den Nationen. Wenn ihr mir aber ungehorsam seid, und das ist jetzt das ganze 28. Kapitel, dann kommt Dürre, Misserfolg, Unfruchtbarkeit, ihr werdet ein schrumpfendes, unbedeutendes Volk, Krankheiten, Epidemien, geistige Verwirrung, das Gute wird weggenommen, ihr werdet von Feinden besiegt, vernichtet und am Ende weggeführt. Und die Wegführung möchte ich 2 Stellen lesen, 5. Mose 28, Vers 36. Der Herr wird dich und dein König, den er über dich setzen wird, also hier wird man schon prophetisch von einem König ausgehen, den es ja noch gar nicht gibt, und er wird dich zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch deine Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und Gespött unter den Völkern, zu denen der Herr dich vertreiben wird. Du wirst viel Samen auf das Feld hinausbringen und wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden es abfressen. Du wirst Weinberge pflanzen und bebauen, aber keinen Wein trinken und einkellern, denn die Würmer werden es abfressen. Du wirst Ölbäume haben in deinem ganzen Gebiet, aber du wirst dich nicht mit Öl salben, denn dein Ölbaum wird seine Früchte abwerfen. Und so weiter. Also es wird eine Wegführung geben, und wenn später Israel noch ungehorsamer ist, dann wird im Vers 64 eine zweite Wegführung noch geben. Die erste war Babylon und Assyrien, die zweite ist dann nach 70 nach Christus. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen, und du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren, Göttern aus Holz und Stein. Ja, das erste war eine Wegführung zu einem Volk als Gericht, Babylon, Assyrien, also Babylon vor allem, weil Assyrien haben die sich dann aufgelöst, das Volk praktisch. Und das zweite ist nach dem Ablehnung des Messias in die ganze Welt, bis 1948 sie wieder zurückkamen. So. Jetzt versuchen wir das mal zusammenzubinden, weil bisher ist es, ja, waren jetzt viele Informationen, aber das müssen wir jetzt irgendwo mal in ein System bringen. Jetzt gehen wir in 5. Mose 30 rein und ich glaube, dann verstehen wir das Ganze etwas besser. Hier kommt nämlich wieder dasselbe, was man in 5. Mose 4 gelesen hat, wieder diese Hoffnung. Also, ob du im Land leben kannst, das hängt von deinem Gehorsam ab. Aber dann fragt sich jeder natürlich, ja, welche Chance haben wir dann als Sünder? Wir haben ja keine Chance vor Gott. Also da stellt sich Israel praktisch für die Nation dieselbe Frage, die ich mir in meinem Leben stelle. Wie kann das dann gut ausgehen? Also in mir sehe ich da nichts, was da helfen kann. 5. Mose 30. Und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst, unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr, dein Herr, verstoßen hat. Also hier wird schon vorausgesetzt, die werden verstoßen werden. Und wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen, und er wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. 1948 und die Jahre. Ja? Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es in Besitz nehmen, und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du dem Herrn, deinem Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Aber all diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben in allem Werk deiner Hände, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Vieh, an der Frucht deines Landes. Und jetzt geht eine ganze Latte weiter, wie sie gesegnet werden. Also der Segen wird auf sie kommen. Das ist das große Geschichtsbild der Bibel. Er hat ein Volk auserwählt. Diesem Volk hat er ihn Abraham verheißen, du wirst ein Land haben, ein Volk und gesegnet werden. Und das wird ewig gelten. Das haben wir erst in Mose 17 gelesen. Ohne Bedingungen. Aber ob sie das Land besitzen, wird schon von ihrem Gehorsam abhängen. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, wie geht das mit der ewigen Bedingung, mit der ewigen Verheißung zusammen? Weil Gott sie wiederholt. Obwohl sie von ihm abweichen, wird er das Volk wieder sammeln. Das haben wir jetzt in 5. Mose 30 gelesen. Wird sich ihnen wieder zuwenden. Das wird eine Zeit der Drangsal sein, sagt 5. Mose 4. Das wird eine wirklich schwierige Zeit für Israel sein. Und wir sehen ja so langsam mal den Vorgeschmack davon. Ja, die Bühne bereitet sich schon vor für die Dinge, dass die kommen. Und dann wird er dein Herz verändern. Er wird dein Herz beschneiden, heißt es hier in dem Sprachgebrauch. Weil es ja klar, die große Frage ist ja, wie kann das sein? Er holt mich dann vielleicht wieder zurück als Volk, aber ich werde ja wieder abfallen. Nein, weil Gott dann dein Herz verändern wird. Er hat jetzt die Propheten geschickt. Und was war die Aufgabe der Propheten? Die Propheten sollten diesen Segen und Fluch den Menschen verkünden und sagen, wenn ihr ungehorsam seid, dann kommt das und das und das. Zum Beispiel eine Heuschreckenplage. Und jetzt gehen wir in Joel rein. Joel 1. Und Kapitel 1 und 2 sind literarisch gleich aufgebaut. Es ist immer erst von einer Vernichtung die Rede, dann kommt ein Bußaufruf und dann die Folgen des Bußaufrufs. Die unterscheiden sich allerdings im ersten und zweiten Kapitel. Und im ersten Kapitel redet er erstmal über eine Heuschreckenplage im Land, wo sie noch ihren Urenkeln erzählen werden. Steht so drin. Also das war eine wirklich schlimme Heuschreckenplage. Und wenn ihr da Bilder schon mal gesehen habt, wie so etwas aussieht, das sind Milliarden von Heuschrecken unterwegs. Die fliegen dann von einem Feld zum nächsten und fressen wirklich alles ab. Da wird der Weizen wird abgefressen, die Gerste wird abgefressen, die Baumrinde wird abgefressen. Und danach sieht das Land total kahl aus und ist zerstört. Es ist eine totale Zerstörung. Das ist wirklich schrecklich, sowas mitkriegen zu müssen. Und diese Heuschreckenplage ist jetzt ein Bild auf die Zeit, die noch in Zukunft kommt, nämlich den sogenannten Tag des Herrn. Er benutzt dieses Bild hier. Und nebenbei, Joel ist poetische Sprache, das ist Gedichtform. Deswegen ist es manchmal ein paar Sachen schwierig, das auszulegen, weil es eben nicht so wie ein Sachbuch geschrieben ist. Sondern hier soll erstmal das Bild wirken. Das ist der Vorteil von Gedichten. Ja. Dass im Gedicht kannst du etwas so ausdrücken, dass es eher zu deinem Herz geht. Also keiner will so eine Heuschreckenplage erleben. Und dann im Vers 13, ersten Kapitel, sagt er, tut Buße. Man liest aber nichts von einer Buße. Liest nichts. Und dann geht er in die Zukunft und sagt, es wird in Zukunft ein Tag des Herrn kommen, weil keine Buße geschieht zu seiner Zeit. Wir sind im Kapitel 2. Wenn wir ein bisschen Tempo machen im Überblick. Und im Kapitel 2, jetzt ist die große Frage, ja, was sehen wir da hier? Ist das wieder eine Heuschreckenplage? Ist das ein Heer, eine Armee? Oder, was ich auch schon gelesen habe, sogar eine Dämonenarmee. Habe ich bei einem Ausleger jetzt auch gelesen die Woche. Und wann findet das statt? Weil, wie wollen wir das auslegen? Ja. Also, stoßt in das Schofarhorn in Zion, Kapitel 2, Vers 1, und blast Lärm auf meinem heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt, ja, er ist nahe. Also es ist noch eine zukünftige Sache, während die Heuschreckenplage in Kapitel 1 vergangen war. Es ist in Zion, sprich in Israel. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie Morgenrot breitet sich über die Berge aus ein großes, mächtiges Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit nicht gegeben hat und auch in zukünftigen Zeiten und Generationen nicht mehr geben wird. Das könnte schon ein Hinweis auf die Zeit sein. Ja. Fressendes Feuer geht vor ihm her und hinter ihm her eine lodernde Flamme. Ist das Land vor ihm wie der Garten Eden gewesen? Hinter ihm ist es eine öde Wüste und man kann ihm nicht entfliehen. Wie Rosse sehen sie aus, wie Reiter rennen sie. Und jetzt kommt Militärsprache. Aber schon so im Bild wie ein Heuschreckenschwarm. Wird aber militärisch ausgedrückt. Das ist jetzt also eine Vernichtung, die in Zukunft kommt. Ich glaube, dass es ein echtes Heer ist, eine Armee. Ich begründe es dann auch gleich. Aber das kommt noch ein paar Verse weiter hinten. Und dass es in der Trübsalzeit stattfinden wird, also in Zukunft. Jetzt kommt wieder ein Bußaufruf ab Vers 12. Und das ist das, was wir bei Mose gelesen haben. Ach, eins, das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt. Habt ihr euch auch beim Lesen gewundert, dass er sie zur Buße aufruft, aber gar nicht sagt, warum? Also normal, die Propheten sagen doch, ihr habt da gesündigt, ihr habt das gemacht, ihr seid hochmütig, ihr habt die Weisen unterdrückt, ihr habt Ungerechtigkeit gemacht, ihr habt Blut vergossen. Wir lesen hier gar nichts. Mal in dem Nebensatz wird was über die Weintrinker geredet. Ja? also über die, die betrunken sind. Aber das war's schon. Er hat tatsächlich angenommen, dass durch die Heuschreckenplage das Volk wusste, dass das jetzt ein Gericht Gottes ist. Warum konnten sie das wissen? Warum hat er das nicht erläutern müssen? Na, weil sie 5. Mose 28 kannten. Das habe ich gerade vorhin gelesen. Da steht drin, er wird als Gericht über euch Heuschreckenplagen bringen. Und ihr werdet keinen Wein mehr zu trinken haben. Und eure Ölbäume werden kein Öl mehr geben. Und genau das ist zu der Zeit passiert. Sie wussten ganz genau, was da ist, weil sie eben 5. Mose schon kannten. Wir lesen es natürlich und fragen uns, ja, was will er hier eigentlich? Was ist hier eigentlich? Was wirft er ihnen vor? Er wirft ihnen nichts vor, weil sie schon längst wissen, was sie falsch tun. Er muss es ihnen nicht sagen. Und dieses Bild von dieser Heuschreckenplage benutzt er jetzt für die Zukunft und fordert auch wieder zur Umkehr auf. Und jetzt ist das Interessante, und das haben wir eben in den Stellen auch gelesen, sie werden tatsächlich umkehren. Lesen wir mal. Also es wird jetzt wirklich tiefe Buße sein von den Menschen. Und dann reagiert Gott, Kapitel 2, Vers 18. Dann gerät der Herr in Eifer für sein Land und hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sprechen: Siehe, ich sende euch Korn, Most und Öl, dass ihr davon satt werden sollt. Und ich will euch nicht mehr den Beschimpfungen preisgeben unter den Heidenvölkern, sondern ich will den vom Norden kommenden von euch entfernen, also diese Armee, die da kam von Norden, und ihn verstoßen in ein dürres und wüstes Land, seine Vorhut ins östliche Meer, das ist das Tote Meer, und seine Nachhut ins westliche Meer, das ist das Mittelmeer. Und sein Gestank soll aufsteigen und seinen Verwesungsgeruch erheben, denn er hat groß getan. Fürchtet dich nicht, o Land, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn die Auen der Steppe sollen grünen und die Bäume sollen ihre Früchte tragen, der Weinstock und der Feigenbaum, so viel sie nur können. Und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Frühregen in rechtem Maß und er lässt euch am ersten Tag Regengüsse herabkommen, Frühregen und Spätregen. Es gibt ja zwei Regensaisons in Israel. Und die Tennen sollen voll Korn werden und die Keltern von Most und Öl überfließen. Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager, das sind verschiedene Formen der Heuschrecke, gegessen haben, mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der wunderbar ist, an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst, und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Das ist wie eine Gedichtform, ja? Das ist der Refrain und dazwischen, mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Dann sagt er, ich werde in eurer Mitte sein, es gibt keinen anderen Gott mehr wie mich, mein Volk soll nie wieder zu Schanden werden. Was wird passieren in der Trübsalzeit, in der Zukunft? Warum ist das in der Zukunft? Also einmal sagt er, dass es nahe ist und das ist prophetisch immer Zukunft. Und es wird eine Zeit sein, wo ein Volk von Norden kommt. Das sehen wir aus Vers 20, dass die von Norden kommen. Wie es vorher nie war, von Ewigkeit her nicht gegeben hat und auch in künftigen Zeiten nicht mehr geben wird. Und so Superlative sind immer meistens am Ende der Zeiten, ja. Weil natürlich gibt es schlimme Völker. Also es gibt zum Beispiel Leute, die haben das hier ausgelegt, dass sie sagen, ja, damit ist die babylonische Gefangenschaft gemeint. Glaube ich nicht. Warum nicht? Weil hier am Ende steht, das Volk wird nie wieder zu Schanden werden. Und Israel wurde nach der babylonischen Gefangenschaft sehr wohl zu Schanden. Am Ende dieser Zeit wird Israel nie mehr verspottet werden von den Heidenvölkern. Und wird nie mehr zu Schanden werden. Wenn ich mir die Weltpolitik gerade angucke, würde ich sagen, das muss noch zukünftig sein. Weil momentan ist das noch der Fall. Weil momentan Gott zwar das Volk schon gesammelt hat zur Sicht, aber sie sich noch nicht bekehrt haben als Volk. Und wir werden noch Sahaja lesen, da steht, das ganze Volk wird sich bekehren. Werden viele vorher sterben, aber alle, die übrig bleiben, werden sich alle bekehren. Könnt ihr euch schon freuen, das wird ein schönes Thema. Ja, das hier ist ja etwas düsterer. Aber auch in diesem Düstern sehen wir es Hoffnung. Und das freut mich so zu sehen, auch für mein Leben persönlich. Natürlich kann ich das jetzt für mich nicht anwenden. Warum? Weil ich kein Israelit bin und weil ich nicht in der Zukunft lebe. Das ist nicht direkt für mich anwendbar. Aber es ist doch derselbe Gott. Und ich sehe doch seine Treue in diesen Texten, auch wenn sie jetzt nicht direkt zu mir sprechen. Und so wie ich sehe, dass er treu wird, sein wird zu Israel, mit all den Dingen, die Israel über die Jahre gemacht hat, und da kann man ja vieles sagen, er hat trotzdem von vornherein versprochen, ihr werdet von mir weggehen. Ihr werdet einmal weggehen, dann führe ich euch nach Babylonien. Ihr werdet nochmal ungehorsam sein, da werde ich euch in die ganze Welt verzäunen. Das war dann fast 2000 Jahre lang. Und trotzdem werde ich euch zurückholen. Und dann werdet ihr euch noch bekehren und ihr werdet den ganzen Segen bekommen, den wir jetzt in 5. Mose eben gehört haben, in den Versen davor. Ja? Ich werde das alles über euch bringen. Ich denke, es ist in der Zukunft, weil Israel nicht mehr zuschanden sein wird. Ich denke auch, dass das eine reale Armee ist. Warum? Vers 20. Weil es kam ja noch was mit den Heuschrecken da. Das ist halt das Bild. Er will zeigen, wie schrecklich dieser Tag sein wird, wie groß die Zerstörung ist. Aber im Vers 20 steht, die Vorhut wird ins eine Meer, die Nachhut ins andere Meer kommen. Sein Gestank soll aufsteigen und seine Verwesungsgeruch ist sie erheben, denn er hat groß getan. Heuschrecken tun nicht groß, das sind Menschen. Und Dämonen können es auch nicht sein, weil Dämonen verwesen nicht. Also ist es für mich weder ein Dämonenheer noch ein Heuschreckenheer, sondern ein reales Heer, das dann in der Trübsalzeit kommt, was ich in der Offenbarung übrigens zu Genüge lesen kann, dass das auch so eintreten wird. Die große Botschaft aber ist, fürchte dich nicht, o Land, fürchtet euch nicht, ihr Tiere und ihr Kinder, Zionsfrohlockt, denn der Herr kommt, er wird euch wieder segnen, ich werde euch die Jahre zurückerstatten. Und was haben wir in 5. Mose 4 gelesen? Es wird eine schlimme Drangsal über sie kommen, aber in dieser schlimmen Zeit für Israel wird Gott sich ihnen zuwenden, durch Leid werden sie zu Gott hinkommen und er kann seine ewige Verheißung, die er immer schon versprochen hat, erfüllen an ihn. Jetzt zoomen wir rein, das war der Überblick, und Kapitel 3 und 4 zoomt in zwei Sachen hinein, in zwei Details. Das erste, Kapitel 3, ist die Frage, ja, wie kann das dann aber sein, dass jetzt das Volk niemals zuschanden wird, dass dem Volk nie mehr was passiert, dass es wieder im Land lebt. Übrigens, gell, steht, ich werde euch in das Land führen, in das eurer Väter. Wisst ihr, was alles vorgeschlagen wurde, wo Israel leben soll? Madagaskar, Südamerika, alle möglichen Länder wurden früher vorgeschlagen, wo Israel mal leben soll. Aber Gott hat es natürlich in sein Land zurückgebracht, wie er es hier verheißen hat, in das Land eurer Väter. Jetzt ist die große Frage, ja, wenn uns nie wieder was passiert, aber du hast doch gesagt, wenn wir ungehorsam sind, werden wir herausgerissen. Wie kommt das zusammen? Und das haben wir schon gelesen, er wird ihr Herz beschneiden, er wird ihr Herz verändern. Und das lesen wir jetzt in Kapitel 3. Und nach diesem, also nach der Trübsalzeit und nachdem der Herr sie angenommen hat, werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weissagen. Dann werden einige weissagen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion, also in Jerusalem und in Jerusalem, wird Errettung sein, wie der Herr es verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Wann hat er es verheißen? Bei Obadja, denke ich, weil er war ja mit der erste Prophet. Ne? Jesaja kam später, der hat es auch verheißen. In Jerusalem wird Rettung sein. Warum? Weil Christus auf die Erde zurückgekommen ist und sich das Volk bekehren wird. Das steht jetzt hier nicht drin. Aber es steht drin, dass er den Geist auf das Volk ausgießen wird. Wird übrigens erst in der Zukunft geschehen, weil das wird erst nach der Trübsalzeit sein. Jetzt fragst du mich ja, warum sagt Petrus in Apostelgeschichte 2, dass das schon passiert ist? Sagt er nicht. Er sagt, dies ist, was Joel geschrieben hat. Er hat nicht gesagt, das wird erfüllt. Damals war auch eine Geistausgießung wie die, die in der Zukunft kommt, aber erfüllt wird es nicht, weil damals waren keine Rauchsäulen und keine Feuer dabei an Pfingsten. Das kommt erst in Zukunft noch. Es ist nur dieselbe Geistausgießung, die wir Christen jetzt haben, die später noch kommen wird. Das ist das eine Detail, wie kann es sein, dass Gott mich nie wieder verlassen wird, weil er dein Herz verändert. Weil er in seiner Gnade sich dir zuwendet, wir haben es gelesen, selbst in der Drangsalzeit, Gott wird dich wieder zuziehen, denn Gott ist ein barmherziger Gott. Und er wird dein Herz verändern, Sie werden Jesus Christus sehen, das werden wir noch in den kleinen Propheten lesen. Sie werden an ihn glauben und dann können sie mit ihm zusammenleben. Nur ganz kurz gestreift, Kapitel 4, da ist jetzt die Frage, ja, was passiert denn mit den Heiden? Weil da kam ja eine Armee vom Norden und aus anderen Versen später wissen wir, da kommt eine ganze Armee, die gegen ganz Israel kämpfen wird. Und zwar schlimmer als heute, ja, deutlich schlimmer. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde. Galiläa steht da nicht dabei, nach meiner Überzeugung, nagelt mich jetzt nicht fest, weil der Antichrist schon in Armageddon in dem Tal gelandet ist, das ist bei Galiläa, und weil die Juden nur noch in Juda und Judäa sind, ja, und in Edom, wo sie geflohen sind. Deswegen erwähnt er das nicht extra. Übrigens eine andere Frage, was ist eigentlich mit den Christen? Also ich wurde ja nach meiner letzten Predigt über Psalm 2 von ein paar Geschwistern freundlich und konstruktiv darauf hingewiesen, also wirklich freundlich und konstruktiv, ja, vorbildlich, darauf hingewiesen, warum ich denn nichts zur Entrückung gesagt hätte. Worauf ich antwortete, weil es nicht im Text steht. Ja? Das war ein bisschen hinterlistige Antwort von mir, weil in keinem alttestamentlichen Text steht die Entrückung drin. Ja? Die Gemeinde, sagt Paulus, ist ein Geheimnis und die werdet ihr im Alten Testament nicht finden. Auch hier nicht. Jetzt gibt es bei uns verschiedene Überzeugungen, deswegen posaune ich das nicht immer so raus. Ja? Meine persönliche Überzeugung ist, es darf gerne ein Geheimnis bleiben im Alten Testament, weil wir schon wieder weg sind, wenn das hier passiert. Das ist jetzt meine persönliche Überzeugung. Bräuchte man eine lange Diskussion. Das ist ja, nicht ganz einfach, kann ich nicht leisten. Ich sage halt, wie ich es jetzt denke. Ja? Und jetzt gibt es aber auch noch Heidenvölker. Jetzt gibt es Menschen, also heißt, wir werden zum Herrn geholt, bevor die Trübsalzeit stattfindet, ja? Also, wenn man es deutlich ausdrücken will. Jetzt kommen die Heidenvölker und die werden im Tal Josaphat hingeführt und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und wegen meines Erbteils Israels, weil sie es unter den Heidenvölkern zerstreut und mein Land verteilt haben. Jetzt kommt also Gericht über die Heiden, die auf sie zukommen. Details in den nächsten Wochen in den anderen Predigten. Ja? Geh mal in Vers 11. Eilt und kommt herbei, all ihr Heidenvölker, und versammelt euch. Dorthin führe, o Herr, deine Helden hinab. Die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Legt die Sicheln an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll. Die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Hier sehen wir so ein paar Bilder. Die Sichel, die Ernte, das kennen wir aus dem Neuen Testament, wo die Engel kommen und den Weizen ernten. Das sind Zeilen des Gerichts. Und auch die Kelter, wenn man Wein tritt, da kommt da eine rote Flüssigkeit raus, das ist wie Blutvergießen. Und deswegen ist das immer ein Bild für Zorn und Gericht im Alten Testament auch und im Neuen. Also hier wird ein Gericht im Tal Josaphat sein, meiner Überzeugung nach ist das Tal Kidron. Könnt ihr gerne nachher mit mir diskutieren. Oder ihr hört euch, wenn ihr ein bisschen tiefer reinsteigen wollt, Roger Libby an. Der hat zwei Vorträge gemacht, 3 Stunden lang über das Buch Joel. Da geht er in die ganzen Details, die ich jetzt nicht gebracht habe und verknüpft es noch mit der Trübsalzeit. Also wer tiefer reinsteigen will, YouTube, sein Kanal Roger Libby, Buch Joel. Also es kommen Scharen an im Tag der Entscheidung. Der Herr wird wiederkommen vom Himmel. Wird die Armeen, die gegen Israel ziehen, besiegen und dann wird Gericht gehalten. Das lesen wir in Matthäus 25. Und da gibt es auch nur ein Kriterium. Das Kriterium heißt, wie hast du dich in der Trübsalzeit gläubig gewordenen Menschen verhalten? Hast du sie unterstützt? Hast du sie gar verfolgt, ins Gefängnis gebracht oder nicht? Daran entscheidet sich das Heil. Lest das mal. Es gilt aber nur für die Trübsalzeit. Da steht, was ihr einem geringsten meiner Brüder getan hat. Das sind nicht alle Menschen, das sind wirklich die Brüder, die zu der Zeit zum Glauben kamen. Das wird das Kriterium für das Gericht sein. Und dann wird er Gerechtigkeit schaffen über diese Erde. Lesen wir ab Vers 15 und jetzt lesen wir einfach nur bis zum Ende durch. Sonne und Mond kleiden sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein. Da wird enorm viel passieren, lesen wir ja Matthäus 24 bis 26 in Offenbarung. Ja. Und der Herr wird aus Zion brüllen, weil Jesus ist wiedergekommen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Immer wieder, er wendet sich ihnen zu, sie bekommen auch ein neues Herz, beschnitten am Herz, neuen Geist. Und ihr werdet erkennen, Kapitel 4, Vers 17, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne und auf meinem heiligen Berg Jerusalem, aber wird es heilig sein und Fremde sollen es nicht mehr betreten. Und zu jener Zeit wird es geschehen, dass die Berge von Most riefen und die Hügel von Milch überfließen werden. Alle Bäche Judas werden voll Wasser sein und aus dem Haus des Herrn, also aus dem Tempel, der wiedererbaut werden wird, logischerweise dann, wird eine Quelle hervorbrechen und das Tal Sittem zum Toten Meer hin bewässern. Das haben wir letztes Jahr im Hesekiel gehört in der Predigt, mit dieser Quelle. Ja. Ägypten soll zur Wüste werden und Edom zu einer öden Steppe, wegen der Misshandlung der Kinder Judas, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Könnte man viel dazu erzählen. Edom wird zur ewigen Wüste werden, lesen wir in Jesaja 34. Ägypten nur für 40 Jahre. Das könnt ihr in Hesekiel, ich glaube 21 nachlesen. Ja. Kann ich nachher nachgucken. Juda aber soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht. Hier haben wir wieder dieselbe Verheißung. Gott lässt sein Volk nicht fallen. Israel hat eine Zukunft. Trotz seines Ungehorsams wendet er sich wieder ihnen zu. Sie werden sich mit dem Herzen bekehren zum Herrn. Und trotz all dieser Dinge, er steht zu seinem Wort, weil er hat Abraham einen ewigen Bund versprochen. So wie er uns gesagt hast, du hast das ewige Leben, wenn du an mich glaubst. Und über all diesen Jahrtausenden, über tausende Jahre in der Diaspora hat kein anderes Volk überlebt so etwas. Kein anderes Volk ist nach 2000 Jahren wieder in sein Land zurückgekommen, hat seine eigene Sprache wieder gesprochen. Haben sich alle aufgelöst, wo sowas früher passiert ist. Warum? Ja, die anderen hatten keinen Bund von Gott. Aber er hat Abraham versprochen, du bekommst dieses Land, du wirst ein großes Volk und ich werde dich segnen. Und durch all die Dinge des Lebens, egal was in der Geschichte passiert ist, durch all die großen Feinde, die am Ende auch noch gerichtet werden, das kann Gott nicht davon abhalten. Er ist Gott. Das haben wir letzt gehört, er lacht über die Feinde, die da gegen Israel kommen, Psalm 2. Für ihn ist das keine große Sache. Und er kann auch Herzen verändern, das können wir uns ja nicht vorstellen. Aber er lenkt die Herzen wie Wasserbäche und er wird auch Israel wieder zu ihm zurückführen. Und das ist auch für mich eine Ermutigung, weil so handelt er auch an meinem Leben. Ist ja derselbe Gott. Und ich habe auch Verheißungen, die jetzt aber heute nicht das Thema sind. Also, Juda aber soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht. Und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte, bevor sie an ihn glaubten. Und der Herr wird wohnen bleiben in Zion. Und das werden wir erleben, weil auch wir da dabei sein werden. Aber das ist ein anderes Thema. Wir werden den Herrn sehen. Er wird unter uns wohnen. Jesus wird uns die Hand geben, bin ich ziemlich sicher. Ja, wir haben lang genug Zeit. Irgendwann sind wir auch mal dran. Ja. Und Umarmung, ja, na gut, ich spekuliere jetzt nicht mehr. Aber er wird da wohnen und wir werden uns unglaublich freuen. Ja. Und es wird etwas, Jeremia 16 sagt es, früher hat man immer gesagt, wir glauben an den Gott Israels, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. In Zukunft wird man sagen, steht Jeremia 16, wir glauben an den Gott, der uns aus der Zerstreuung zurückgeholt hat und der jetzt hier mit uns handelt. Da werden wir in Ewigkeit preisen, weil er ein so treuer Gott ist. Amen. Herr, ich möchte dir danken. Das menschliche Herz ist dunkel und in der Geschichte der Welt waren so manche Gerichte auch über die Menschen, weil einfach die Bosheit immer größer wurde und keiner in einer ungerechten Welt leben will, sondern wo du bist, ist Heiligkeit, wo du bist, ist Gerechtigkeit. Du kannst das nicht ewig weitergehen lassen. Ich möchte dir danken, dass du trotzdem Geduld hast, damit möglichst viele Menschen noch zu dir kommen und zu dir finden, aber dass du eines Tages auch ja, das ganze Böse und Ungerechte ein Ende bereiten wirst und dass du auch Israel wieder annehmen wirst, vollständig geistlich, hast ihnen ihr Land schon gegeben, die Verheißung hast du schon erfüllt, aber auch die Bekehrung und die Beschneidung des Herzens und die Ausgießung des Geistes wird noch kommen. Du wirst dich dran halten, wie du dich an anderen Verheißungen, die du gegeben hast, gehalten hast. Herr, ich möchte dir danken, dass du ein treuer Gott bist, dass du ein mächtiger Gott bist und vor allem, dass du ein liebender und barmherziger Gott bist. Dass in all dem Gericht, in all den Schwierigkeiten, in den Leiden, die Israel dann durchgehen muss, deine rettende Hand da ist und dass du sie zu dir ziehst und dass du am Ende das, was sie erlebt haben, ihnen wieder zurückgeben wirst. Sie haben etliches schwer erlebt, aber du wirst es so machen, dass sie sich nur noch freuen können. Und das ist eine wunderbare Hoffnung und dafür preise ich dich. Amen.